Servus, herzlich willkommen zum Talk und von meinem Gast möchte ich gerne wissen, können Sie eigentlich voller Genuss große Sportturniere wie Olympia im Fernsehen anschauen, Herr Kistner?
Ja, ich kann das problemlos trennen. Das eine sind die Athleten, die ihre Leistungen bringen und das ist oft ja wirklich sehr attraktiv anzuschauen. Und auf der anderen Seite stehen die Machenschaften, die hinter dieser Kulisse, der Kulisse einer gigantischen Sportindustrie stehen. Und die sind so zügellos und so atemberaubend, dass es irgendwie auch faszinierend ist, das immer wieder zu beobachten. Also ich würde mal so sagen, wer sich mit diesen Themen beschäftigt, mit der Sportpolitik, der spart sich den Tatort am Abend.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Thomas Kistner, investigativer Sportjournalist bei der Süddeutschen Zeitung.
Hallo Thomas Kistner, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Danke für die Einladung.
Schauen Sie denn gerade viel Fußball-Europameisterschaft?
Ja, das tue ich, soweit nur möglich. Das liegt aber auch daran, dass ich selbst bis vor einigen Jahren noch in der AHA von Jugend auf Fußballer war und auch intensiv in insgesamt 6 verschiedenen Vereinen hierzulande auf dem Spielfeld selber zugange war. Also das ist auch die eigene Leidenschaft.
Also gab es da auch richtig so einen Transferpoker um Thomas Kistner? Wer kriegt ihn?
Naja, wenn ich jetzt ehrlich antworten muss, ist es in den höheren Amateurligen in der Tat so.
Wirklich?
Dass man natürlich, da werden Angebote gemacht und das läuft natürlich alles nicht so auf offener Bühne ab. Aber sagen wir mal so, ab Landesliga aufwärts ist es dann schon interessant und sicherlich auch für den einen oder anderen Spieler nicht ganz unlukrativ. Also das findet da schon auch statt.
Aber irgendwann geht es dann ums ganz große Geld und dann wird es aus Ihrer Sicht auch schwierig. Sie haben mir gerade schon gesagt, was Sie vom aktuellen FIFA-Chef Infantino halten.
Ja, also da drohen die Dinge dann geradezu kriminell zu werden, vor allem wenn es um transnationale Geldflüsse geht. Und wenn man dann, wenn wir jetzt bei der Person Infantino bleiben, dem Weltfußballpräsidenten der FIFA, wenn man sieht, wie er das Amt führt, völlig wirr, zügellos die FIFA in diesen Wochen und Monaten zerschlägt. Also nur ein Beispiel, die juristische Abteilung ist gerade ausgelagert worden nach Miami. Die juristische Abteilung eines Weltverbandes, der 8 seiner insgesamt 11 Milliarden in einem 4-Jahres-Zyklus in Europa akquiriert, lagert die ganze Abteilung aus nach Miami. Natürlich bleibt da kein Stein auf dem anderen. 90% der um die 160 Juristen umfassenden Abteilung hat gekündigt. Da sitzen jetzt ein paar Hansel rum und die kriegen das natürlich in keinster Weise gebacken, gerade wenn man sieht, dass jetzt die Transfersaison nach der Euro ansteht für die neue Spielzeit weltweit. Also das kann sich ein einzelner Duodez-Fürst im Weltfußball leisten. Also Infantino ist unantastbar in dieser Rolle und kann eigentlich alles machen. Und der Einzige, der den Mann jemals aus diesem Amt holen wird, ist, wie schon bei seinem Vorgänger Sepp Blatter, irgendein Staatsanwalt. Schauen wir mal, ob sowas passiert.
Oder ein Sportjournalist, der den Finger dahin legt, wo es weh tut, und das sind zum Beispiel Sie.
Da kommt es immer auch ein bisschen auf das Zusammenspiel von Ermittlungsbehörden auf der einen Seite und von investigativen Beobachtern auf der anderen Seite an. Und wenn diese Einheiten irgendwie zusammenspielen oder sich aufeinander beziehen können, dann wird es gefährlich. Aber mit dem normalen, ich sag mal, Jubelsportjournalismus, der in der Regel stattfindet, lässt sich da natürlich nichts bewirken.
Für Menschen, die den Namen Thomas Kistner nicht auf dem Schirm haben, wofür würden Sie sagen, kennt man Sie, Herr Kistner?
Ich würde sagen, es ist leider aus Sicht des Journalismus zu einer Art Alleinstellungsmerkmal, nicht ganz Alleinstellungsmerkmal, muss ich wirklich betonen. Es gibt durchaus Kollegen, die sich diesen Feldern bewegen, aber es sind eben ganz, ganz wenige. Es ist also zu einer Art Alleinstellungsmerkmal geworden, dass man innerhalb des Sports, des heiligen Sports, den man sich als schönen Traum bewahren will, der auch so präsentiert wird mit wunderschönen Bildern, der Sport drängt sich ja förmlich auf, dass man da hinter die Kulisse schaut und feststellt und das auch transportiert, an die Öffentlichkeit bringt, dass dieser Bereich eigentlich besonders korrupt ist. Warum ist er besonders korrupt? Er ist besonders korrupt, weil er von denjenigen reguliert wird, die die Korruption betreiben. Der Sport ist der einzige Gesellschaftsbereich, wo staatliche Autonomie gewährt wird, absurderweise. Das ist eine Autonomie, die stammt aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, damals von Vater Jahn und so weiter. Hat das natürlich viel Sinn gemacht, dass man nicht jedem Sportfunktionär, der für seine Tätigkeit draufgezahlt hat, weil er sich engagiert hat, so wie es heute noch im ehrenamtlichen Bereich der vielen, vielen Zehntausenden kleinen Vereinen natürlich üblich ist, dass man dem nicht sofort immer mit dem Richter oder mit dem Staatsanwalt kommen kann, wenn irgendwas schief geht. Aber wir reden ja über diese Milliardenindustrie und da sieht es völlig anders aus. Da gehört die staatliche Kontrolle rein und immer wenn die stattfindet, dann verlieren auch Leute ihre Ämter. Aber das findet eben nur sehr selten statt, weil es auch für die Politik nicht sehr attraktiv ist, da wirklich reinzubohren. Wir müssen nur dran denken, wenn man sich beispielsweise jetzt bei der Europameisterschaft darüber aufregt, was die UEFA, also die Europäische Fußballunion, alles an Geldern zieht, dann muss man natürlich daran erinnern, Freunde, die Politik war es, die das Ganze durchgezogen hat, zusammen mit der Verbandspolitik, in dem Fall mit dem Deutschen Fußballbund. Und die dürfen nicht überrascht sein über die ganzen Kosten, über die Tatsache, dass Kosten immer zu anschwellen, nachdem der Zuschlag gekommen ist. Man weiß, auf was für teilweise auch Knebelverträge in gewissen Bereichen man sich einlässt. Und das muss alles vorher abgeklärt werden. Wenn ich die Bevölkerung nicht klar aufkläre, was da kommt, darf ich danach auch nicht hinstehen und jammern und auf die Verbände schimpfen, mit denen ich ja freiwillig ins Bett gegangen bin.
Also das heißt, man zahlt sehr viel Geld. Das tun jetzt auch die Kommunen, tun die Länder, tun der Bund, damit diese Europameisterschaft hier stattfinden kann. Allerdings abkassiert wird dann nach bestimmten Regularien, die dann große Fußballverbände wie die UEFA oder eben auch die FIFA festlegt vorher. Das ist so ein gängiges Modell.
In der Tat, das ist das Modell. Das kennt man, das weiß man mittlerweile seit Jahrzehnten. Das muss also wirklich nicht mehr in Erinnerung gerufen werden. Aber es ist immer wieder das Gleiche. Und wir sehen ja, warum die Politik draufsetzt. So, die Europameisterschaft ist erst ein paar Tage alt, aber es tritt natürlich das ganze doch ziemlich verdrießliche Szenario in diesem Land, in diesem ja erkennbar gespaltenen Land, in den Hintergrund, wenn der Ball rollt. Man kann sich ganz auf diese schönen Bilder kaprizieren, die sich auf dem Rasen, aber natürlich auch unter jubelnden Fanscharen zeigen. Und man kann also da sehr schön die Realität verblenden, überblenden und hat dann wenigstens mal ein paar Wochen lang Ruhe. Und das ist genau das, worauf die Politik abzielt. Aber das trägt nicht wirklich über die Veranstaltung hinaus. Und das wird gerade in diesen Zeiten nicht über die Veranstaltung hinaustragen. Nur das ist einer der zentralen Beweggründe, warum die Politik sich immer wieder auf diese Deals mit Verbänden einlässt. Und wenn dann später die Bevölkerung schimpft, das Publikum schimpft, dann stehen die Politiker schulterzuckend am Seitenrand und sagen, naja, das haben die Verbände so gewollt und so. Aber sie haben die Verträge gemacht.
Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2. Bei mir zu Gast ist der Sportjournalist Thomas Kistner. Zusammen mit seinem Kollegen Johannes Aumüller hat er gerade ein Buch über den deutschen Sportfunktionär Thomas Bach geschrieben, den Chef des Internationalen Olympischen Komitees. Ja, wie sind Sie auf die Idee gekommen zu diesem Buch, zu Putins Oligarch, wie das Buch heißt? Oli, in diesem Fall geschrieben mit Y, wie die Olympischen Spiele, Oligarch. Also wie fing alles an?
Ja, grundsätzlich ist die Überlegung natürlich die gewesen, dass jetzt in Paris mit den Sommerspielen die letzte Großveranstaltung unter der Regie von Thomas Bach, des ersten deutschen IOC-Präsidenten, stattfindet. Und man über den Mann nach wie vor, der mittlerweile ist er 70, wird 71 dieses Jahr, so gut wie nichts weiß. Und bevor er dann in der Versenkung der Sportarchive abtaucht, nächstes Jahr muss er nämlich das Amt abgeben.
Kann man es nicht noch verlängern?
Nach der Olympischen Charta, dazu kommen wir gleich, dachten wir, werfen wir nochmal einen Blick drauf. Schauen wir uns das mal genau an. Was ist denn sozusagen der Nachlass dieser bald 12 Jahre Thomas Bach? Und dabei ist uns dann auch sehr schnell aufgestoßen, Moment, das wäre sehr untypisch. Bach jetzt einfach dann wirklich mit 71 nächstes Jahr das IOC zu verlassen, nur weil die Olympische Charta das so vorsieht. Die Olympische Charta ist für einen wie Thomas Bach, der sich das IOC absolut untertan gemacht hat. Das hat er von seinem Ziehvater, seinem olympischen Ziehvater, Juan Antonio Samaranch, gelernt. Also das ist eine Ein-Mann-Show. Das wäre extrem untypisch, dass Bach nicht in irgendeiner Weise versucht, da an der Olympischen Charta zu schrauben, um sich selbst eine Amtszeitverlängerung zu ermöglichen. Und ich bin dann auch zur Session nach Mumbai im vergangenen Herbst gereist und siehe da, Das war eine absolute, ja, eine Satire-Veranstaltung im IOC. Die Session ist die Vollversammlung, also der Kongress des IOC, alle Mitglieder versammelt, die sie da abgespielt hat, auch zur Überraschung vieler IOC-Mitglieder. Als ich dann eine ausgesuchte Schar, insgesamt 5 Leute, alles Hinterbänkler, teilweise Leute, die dann auch gleich am nächsten Tag ihre eigene Amtszeit verlängert bekommen haben, also Größen der Olympischen Bewegung aus Algerien, aus Djibouti, aus Peru, Dominikanische Republik, am Ende war auch noch der Japaner dran, die also teilweise in weinerlich flehentlichem Ton das Wort ergriffen haben, einer nach dem anderen, offenkundig abgelesen oder einstudiert. Lieber Präsident, bitte bleib. Die Zeiten sind so schwierig. Ohne Sie, Mr. Bach, Präsident Bach, wissen wir nicht, wie es weitergehen soll. Also bitte bleib, bitte bleib, bitte bleib. Der letzte Redner hat sich dann sogar in der Formulierung vergaloppiert, die also für entsetztes Schweigen in der Session gesorgt hat. Er hat nämlich gesagt, I love you, Mr. President. Und schön, dass Bach nicht I love you too zurückgesagt hat. Und das ist typisch, wie Bach regiert. Ja? Also da kommt, danach stellt er sich vor die Presse und sagt, das hat mich jetzt überrascht und so. Wenig später hat er das dann durch seine eigenen Aussagen dann selbst entlarvt. Natürlich wusste er, dass das kommt. Er hat dann gesagt, das ist hier passiert, hat ihn überrascht. Also was für ein Blödsinn. Ja? Also eine orchestrierte Nummer, um Bach eine weitere Amtszeit zu ermöglichen. Und das wird jetzt sicherlich auch stattfinden, also mit Sicherheit stattfinden in Paris, dass man die Charta, man braucht eine Dreiviertelmehrheit dafür.
Das klappt bestimmt.
Das klappt definitiv. Mehr als 80%. Jetzt wurden gerade letzte Woche nochmal 8 neue Leute aufgenommen. Die werden ja alle in der Amtszeit Bach aufgenommen. Da ist natürlich logischerweise keiner dabei. Also ein Anti-Bachianer. Ich nehme ja nicht als Präsident irgendeinen auf, von dem ich weiß, dass er sicherlich in irgendeiner anderen Fraktion seinen Platz suchen wird. Also das wird durchgewunken. Und damit ist so eine Situation hergestellt, die alle anderen Kandidaten natürlich verprellt. Bach wird dann nach Paris entscheiden, ob er antritt oder nicht. Aber so oder so ist das eine typische Bach-Rochade, weil selbst wenn er nicht anträte, würde er diese Situation, in der alle auf ihn schauen, natürlich dafür nutzen, eine ihm genehme Figur als Nachfolger zu implementieren. Und da gibt es natürlich schon einige Leute, die auch aus Innensicht des IOC dermaßen schwach und dermaßen, ja, unfähig, kann man sagen, eine so große Organisation zu führen, sind, dass sein Platz im Hintergrund als Strippenzieher, was sein eigentliches Talent ja schon immer war, dann gesichert ist, also mit einem schwachen Präsident, insbesondere einer schwachen Präsidentin, sowas hat er im Blick, wäre es natürlich dann sehr einfach, so als Übervater des Olymps in den nächsten Jahren weiter die Strippen zu ziehen und auch entsprechende Ehrenpöstchen abzugreifen, in denen man den Einfluss weiter ausüben kann.
Also wir merken schon, da ist eine unglaubliche Machtfülle da bei Thomas Bach, wo man ja zunächst mal dachte, nach Samaranch, dem sozusagen alten Potentaten und dem Zwischenmann Jacques Rogge, der auch das IOC dann geleitet hat, ein Belgier, dachte man eigentlich, wenn ein Deutscher kommt, dann wird da vielleicht mal aufgeräumt, dann kommt da mal Seriosität rein. War aber nicht der Fall?
War absolut nicht der Fall. Es ist im Übrigen so, das ist natürlich ein Mythos, mit dem man dringend mal aufräumen muss. Gerade Deutsche und Schweizer spielen eine zentrale Rolle seit Jahrzehnten in diesen großen Weltsportverbänden, FIFA, Weltfußballverband. Und nach meiner Beobachtung sind Vertreter aus diesen Ländern der sogenannten Ersten Welt, haben die ihren Kollegen aus der Dritten Welt vor allem eins voraus. Sie sind im Bereich der Korruption viel geschickter, im Bereich des Gebens und Nehmens, im Bereich der Vetternwirtschaft, in diesen Grauzonen der Verfilzung. Kennen wir im Übrigen auch aus der Wirtschaft, die ganzen großen Wirtschaftskrimis, muss jetzt keine Unternehmensnamen nennen, ja, oder Bankennamen. Das sind sicherlich keine aus Brasilien oder Nigeria, sondern die kommen aus Deutschland unter anderem, ganz zentral auch aus Deutschland und aus diesen Ländern. Also das ist ein Mythos. Wir sehen, dass gerade deutsche und Schweizer Vertreter perfekt diese Rollen an der Spitze spielen können. Also mit Bach war für Insider klar, dass die Amtszeit von Juan Antonio Samaranch, unter dem der Sport ja grundsätzlich diese Zeitenwende vollzogen hat, vom Amateurbereich in den Industriebereich übergewechselt ist, dass diese Phase fortgesetzt wird. Samaranch musste nach 21 Amtsjahren abtreten auf Druck der Amerikaner. Das IOC hat dann 2001 war das, hat dann ein verlässliches, ein vertrauenswürdiges Gesicht gebraucht und hat den belgischen Arzt Jacques Rogge ernannt. Bach war damals auch noch zu jung für das Amt. Und danach hat, und da gibt es klare Aussagen, die eine Absprache schon 2001 bezeugen, Bach hat dann übernommen, der Ziehsohn von Juan Antonio Samaranch, dem alten IOC-Regenten, hat dann übernommen und hat eigentlich die Samaranch-Ära auf modernerer Ebene, aber noch wirkungsvoller, noch mehr auf sich selbst zugeschnitten, fortgesetzt. Das ist das Resultat, was jetzt zu besichtigen ist. Nur ein Beispiel. Die Olympischen Spiele werden ja nicht mal mehr vergeben, so wie das früher der Fall war, in einem Vergabeprozess, wo dann abgestimmt wird vom IOC, sondern die werden im Hinterzimmer ausgeklüngelt. Und niemand hat das besser kennenlernen müssen, als wir hier in Deutschland mal wieder, die wir doch viele Jahre uns so gefreut haben, dass wir einen deutschen IOC-Präsidenten haben, in dessen Zeit übrigens 5 deutsche Bewerbungen gegen die Wand gefahren sind, nicht nur als Präsident, sondern als hoher Funktionär. Mit der Rhein-Ruhr-Bewerbung haben wir das feststellen dürfen vor einigen Jahren. Da hat der damalige NRW-Landeschef Armin Laschet noch Stunden vor der Entscheidung des IOC verkündet, wir sind sehr guter Dinge, stehen im besten Austausch mit Herrn Bach in Lausanne, sind da immer wieder und wir sind ziemlich sicher, dass wir die Spiele kriegen. Hat das IOC dann verkündet, dass die Spiele gerade nach Brisbane vergeben worden sind. Also
aber immerhin mal nicht nach China oder nach Russland. Es gibt ja Bilder von Thomas Bach mit Putin, beispielsweise bei den Olympischen Spielen von Sotschi 2014, kurz vor der Besetzung der Krim. Es gibt die gleichen Bilder von Thomas Bach mit Putin in Peking bei den Winterspielen. 4 Tage später wurde die Ukraine angegriffen von den Russen. Ihr Buch heißt ja auch Putins Oligarch. Wie sehen Sie diese Nähe?
Wir müssen sehen, die Russen zu Zeiten der Sowjetunion haben den Sport als die große Bühne erkannt und genutzt, auf der sie die Überlegenheit ihres gesellschaftlichen Systems vorführen können. Und die haben ja dann seit Anfang der 70er Jahre immer bis zum Untergang der Sowjetunion den Medaillenspiegel angeführt. Bei allen Spielen haben das immer gewonnen, diese Wertung. Und die kleine DDR hatte bei den letzten Spielen 88 vor dem Zusammenbruch sogar Platz 2 vor den Amerikanern mit 17 Millionen Einwohnern, ja, und jeder Menge Doping natürlich, das war auch natürlich in der UdSSR der Fall. Dann kam der Zusammenbruch und dann war erstmal das Land 10 Jahre mit sich selbst beschäftigt, hat wichtigere Dinge zu tun, als sich um den Sport zu kümmern. Und dann kam Putin, ein Mann, der beides auf sich vereint hat. Putin war sowohl beim KGB, wie wir wissen, in Dresden damals stationiert, KGB-Mann, als auch ein stark sportinteressierter Mensch. Der hat selber immer Judo und auch ein paar andere Kampfsportarten betrieben. Und der ist wirklich sportaffin. Und dass Putin von der Wiederherstellung der einstigen russischen und sowjetischen Größe träumt, weiß mittlerweile jeder. Und das hat er natürlich auch im Sport sofort in Angriff genommen und hat sich da ganz stark aufgebaut, hat auch dafür gesorgt, dass wieder die Verbände mit vielen russischen Funktionären besetzt werden. Und hat dann in der Kürze der Zeit ja auch irre Erfolge erzielt, dürfen wir nicht vergessen. Er hat dann 2007 die Sotschi-Spiele 2014 an Land gezogen. Er hat 2010 die Fußball-WM 2018 an Land gezogen. Also das vergangene Jahrzehnt, die Einzeljahre, war geprägt von russischen Sportgroßveranstaltungen. Das sind ja die größten, also Olympische Spiele und Fußball-WM.
Ja, und dazu braucht es dann natürlich willige Sportfunktionäre, die das ermöglichen. Und da profitieren sozusagen beide Seiten davon.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Thomas Kistner, durchleuchtet die FIFA und den DFB.
Und das IOC, wie wir gerade gehört haben. Und es gibt viel zu tun. Thomas Kistner hat zum Beispiel ein Buch namens FIFA Mafia geschrieben. Es wurde 2012 zum Fußballbuch des Jahres gekrönt. Wir reisen aber jetzt mal in Ihre Kindheit und Jugend, Herr Kistner. Und diese Reise führt uns in Ihr Geburtsjahr 1958 nach Karlsruhe. Wo fangen denn Ihre Kindheitserinnerungen an? Bei welchen Bildern?
Wenn ich ehrlich bin, im Hinterhof unseres damaligen Wohnhauses, wo wir eine Wohnung hatten, recht zentral in Karlsruhe, im Hinterhof, da war eine Wand und dann waren diese klassischen Garagen. Und da habe ich dann jeden Tag mit dem Fußball seitlich gegen die Wand geschossen und dann versucht, aus der Drehung Volley oben in den linken oder in den rechten Winkel des Garagentors zu treffen. Also das ist eine eine feste Erinnerung. Und eigentlich hat diese Jugendzeit damals, ist geprägt von dem Umstand, zu Hause alles wegzuwerfen, den Ball unter den Arm zu klemmen, rauszurennen. Und selbst an Tagen, wo es in den Jugendmannschaften dann Training gab, vorher noch mit den Kumpels irgendwo rumzurennen und zu bolzen.
Wer wollten Sie denn sein? Hatten Sie ein Vorbild?
Mein Vorbild war damals, auch wenn es phänotypisch ganz und gar nicht passt, Gerd Müller. Und ich habe auch nie was anderes gespielt als die Neuen. Ging in der Jugend sogar so weit, dass ich mich geweigert habe, anzutreten, wenn ich die Neuen nicht kriege.
Also Fußballfan durch und durch. Waren Ihre Eltern auch schon so sportaffin?
Also mein Vater schon. Der war dann auch öfter mal dabei. Und ich bin dann auch zu einer Mannschaft in der A-Jugend dann von einer Mannschaft abgeworben, von einem Verein in der damaligen Badenliga. Die hatten mich dann geholt. Da wurden dann richtige Gespräche auch geführt. Auch der Karlsruher SC war mal in der Jugend da und hat geworben. Aber sowas hat man natürlich unter Kumpels nicht gemacht. Zum KSC zu gehen war ein absolutes No-Go.
Weil?
Also entweder man ist KSC-Fan, das ist die dominierende Mannschaft natürlich in Karlsruhe, oder aber man geht definitiv nicht hin, weil gegen den KSC zu spielen immer das Größte ist für jede andere Mannschaft, wo man also dann wirklich mit doppelter Kraft versucht, ein halbwegs erträgliches Ergebnis zu holen.
Also gut, das heißt, Sie haben vielleicht sogar insgeheim so ein bisschen davon geträumt, vielleicht könnte da was gehen mit dem Sport, sogar darüber hinaus, über das einfach nur Kicken, aber Sie haben den Fußball, den Sport jedenfalls geliebt. Was haben Sie denn gedacht, was Sie später mal werden?
Auf jeden Fall nichts mit Sport. Und also so weit war man damals noch nicht. Das war ein sehr schönes Zubrot. Also man musste nicht Kellnern gehen beim Studium und so weiter. Aber ich habe mir den Sport immer nur auf der Freizeitseite vorgestellt. Und auch Journalismus war eigentlich kein Thema. Ich bin über Nacht da reingerutscht und kam eigentlich nicht mehr raus.
Aber wie kam es denn überhaupt dazu? Sie müssen ja erstmal Artikel geschrieben haben. Über was haben Sie Ihre ersten Artikel geschrieben?
Ich habe genau 3 Artikel geschrieben. Das waren alles 3 Kolumnen, also so Glossen. Die wurden in den Badischen Neuesten Nachrichten abgedruckt. Ich habe sie in die Badischen Neuesten Nachrichten, die dortige Zeitung, geschickt. Und weil ich für eine Jugendzeitschrift der Sparkasse gearbeitet habe, also gejobbt für einige Monate, das hat ganz gut funktioniert. Dann habe ich mal 3 Glossen geschrieben, die habe ich da hingeschickt.
Aber so, zu welchem Thema denn?
Ich kann mich nur noch an die erste erinnern, da ging es darum, da hat also ein Freund von mir hatte eine Langspielplatte in England bestellt, die es in Deutschland nicht gab. Nee, die es in Deutschland zwar auch gab, die aber viel, viel billiger in England war, hat sie da bestellt. Und nachdem dann die ganzen Prozesse mit Zoll und so weiter durch waren, war sie mindestens doppelt so teuer, wenn er sie in Deutschland im Geschäft geholt hätte. Also das habe ich beschrieben als Glosse, wie er dann am Ende auf dem doppelten Betrag sitzen bleibt, aber sehr billig eingekauft hat. Und so, und das wurde abgedruckt und dann rufen die mich an und sagen, also schön, dass Sie hier Sachen schreiben. Sie haben ja gesehen, haben wir auch gedruckt. Wäre ganz nett, wenn Sie mal vorbeischauen, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und Zeilengeld gibt es auch. Ja? Also wir müssen Ihre Kontoverbindung sagen. Okay, dann schaue ich halt mal vorbei und dann bin ich dahin. Und was ich da nicht wusste, war, dass die daraus ein Vorstellungsgespräch gemacht haben. Ich bin dann also beim Chef vom Dienst da, man geht ja dahin, wo man hingeführt wird und ja, grüß Gott, sehr schön und so weiter. So, schreiben Sie gern? Ja, ich schreibe ganz gern. Okay, ich stelle Ihnen mal unseren Laden da ein bisschen vor. Dann sind wir da durch verschiedene Redaktionen gewandert. Das ging eine gute Stunde und dann sitzen wir wieder bei dem. Und dann sagt er, ja, Herr Kistner, normalerweise dauert bei uns ein Volontariat, da habe ich das Wort zum ersten Mal im Leben gehört, dauert es 2 Jahre, bis wir jemanden dann ein Volontariat geben können. Wenn wir selber von Leuten glauben, dass es vielleicht ganz gut passt, können wir es ein bisschen versuchen, was zu halbieren und so. Ja? Vielleicht in einem Jahr und so. Und dann habe ich erst begriffen, worum es geht. Und ich so, Moment, was? es geht um Volontariat, also dass ich hier anfange. Ja, ja, natürlich. Und ich gesagt, nee, also das ist ein Missverständnis. Ich habe einen Studienplatz Jura in Freiburg, den hatte ich, und fange da an, am 1.10. oder wann es da losgeht. Ach so, und dann haben wir also da Missverständnis konstatiert. Und ja, wollen Sie denn gar nicht? Aber überlegen Sie sich doch mal, ob das und so weiter und so fort. Und also so bin ich da reingekommen.
Quasi, fast ein bisschen märchenhaft klingt das Ganze. Also völlig überraschend
jedenfalls. Völlig, völlig überraschend. Ich habe auch nie einen Tag, also ich hab nicht Journalismus studiert oder irgend sowas gemacht, in keinster Weise. So, und dann habe ich da angefangen und das war, man hatte eigentlich völlige Freiheit, muss ich sagen, war sehr angenehm. Und nach 10 Monaten kam dann das Angebot, passen auf, wir würden Sie als Redakteur übernehmen, und mache einen Vertrag. Und dann habe ich wieder überlegt und habe gedacht, okay, dann mache ich eben, ich habe ja die 2 Jahre eingeplant, dann mache ich eben ein Jahr noch Redakteur. Da habe ich sogar Berufserfahrung und da wurde mir dann angeboten, aus 3 Ressorts ein Ressort auszuwählen, wo ich hingehe. Lokales, Beilagen oder Sport. Und dann habe ich gesagt, na dann gehe ich in Sport, weil das interessiert mich.
Weil Sie ja E-Sport gemacht haben.
So bin ich gelandet und seit damals nicht mehr rausgekommen.
Sie hören 1:1 den Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, dem investigativen Sportjournalisten und Autoren Thomas Kistner. Jetzt haben wir gerade erfahren, wie Sie mehr oder weniger durch Zufall da reingestolpert sind in die Welt der Medien, in die Welt der Zeitungen. Was war denn dann tatsächlich der erste große Artikel, den Sie geschrieben haben in Ihrem Volontariat? Wissen Sie es noch?
Und das war eine Geschichte über die ETA in Baskenland, damalige Terrororganisation, und ethnische geschichtliche Hintergründe, warum so eine Organisation so stark werden kann und praktisch nicht in den Griff zu kriegen ist. Das war eine interessante Geschichte, für mich vor allem auch eine sehr interessante Geschichte.
Wo würden Sie denn sagen, haben Sie gelernt, investigativ zu arbeiten, was Sie im Prinzip auch auszeichnet, genau vor allem im Sportbereich, wo es nicht viele gibt, die so arbeiten wie Sie?
Schwierig zu sagen, vielleicht bin ich nicht so ein, also jedenfalls bin ich kein klassischer Journalist im Sinne der Blasenjournalie. Ja? Also wir müssen sehen, im Journalismus ist die Blasenbildung sehr, sehr ausgeprägt. Viele Journalisten sind mit Journalistinnen umgekehrt zusammen, tauschen sich da aus, sind sehr, sehr eng. Ich finde, man merkt das in den letzten Jahren auch in den Berichterstattungen immer wieder. Also ich bin da nicht so, nie drauf fixiert gewesen, was machen die anderen und so weiter. Ich wollte immer wissen. Klingt jetzt blöd, aber es ist so. Was ist da eigentlich los? Und ich lasse mir ungern Quatsch erzählen. Ja? Und das ist eigentlich eine ganz schlichte Herangehensweise, wenn dann irgendwelche Dinge passieren. Wenn ich also, als ich anfing, dann zu den Verbänden zu gehen, vorher hatte ich ja Dinge gemacht wie vor allem Fußballberichterstattung, Nationalmannschaft, Bayern München, dann als ich nach München gewechselt bin, damals erstmal zur Abendzeitung, dann zur Süddeutschen. Der ganze Popanz dahinter, auch diese, ja, teilweise, wenn man es aus der Innenansicht sieht, Speichelleckerei gegenüber den Mächtigen im Sport, war mir eigentlich immer zuwider, auch weil ich mich nie so ganz dieser Berufsgruppe zugeordnet habe. Ja? Also entweder spricht jemand mit mir, wenn ich einen Anspruch als Journalist drauf habe, mit ihm über irgendein Thema zu sprechen, oder er spricht nicht, das ist ein gutes Recht. Aber wenn er nicht spricht, dann frage ich mich, warum.
Dann fragen Sie jemanden anders und fragen nach. Es gibt ja oft im Sportjournalismus gibt's oft den englischen Spruch, don't bite the hand that feeds you, also beiß nicht in die Hand, die dich füttert. Ja. Das ist auch so ein Prinzip, nach dem viele Sportjournalisten immer agiert haben, dass sie sagen, ja, so, also 1:1 Berichterstattung, was halt auf dem Platz so passiert. Aber der Blick hinter die Kulissen, was da an Geldströmen funktioniert, an krummen Machenschaften und so weiter, ist oft ausgeblendet worden. Wie erklären Sie sich, dass Sie da sozusagen eigentlich fast schon ein neues Fass aufgemacht haben? Warum hat es denn keiner vorher gemacht oder kaum einer?
Also ich habe mal den vielleicht einzigen Spruch in diesem Job geprägt, der über 2 Jahrzehnte Bestand hat, nämlich Sportjournalisten, sehr viele Sportjournalisten sind Fans, die es über die Absperrung geschafft haben. Da steckt eigentlich viel drin von dem, was ich sehe. Wenn ich per se eigentlich nur das schöne Bild feiern will, und ich habe das oft genug am Biertisch natürlich von Kollegen gehört früher, in den prägenden Zeiten, wo man mit den Leuten ja dann immer wieder zugange ist, bei jeder Großveranstaltung, man sitzt jeden Tag, jeden Abend mit einer Gruppe von Kollegen zusammen und hört diese Dinge, wo eigentlich regelmäßig das, was am Biertisch besprochen wird, nicht identisch ist mit dem, was geschrieben wird. Da ist eine völlig andere kritische Sicht. Nicht bei jedem, muss man immer wieder dazu sagen, aber doch bei sehr vielen. Ja. Und wenn man da mal nachfragt, ja, warum hast du denn, naja, kannst dir vorstellen, was da los ist, wenn du, und so weiter und so fort. Ich muss einschränkend hinzufügen, bei kleineren Medien, bei regionalen Medien oder gar lokalen Medien ist es natürlich viel ausgeprägter, dieses Momentum hier, don't bite the hand that feeds you, weil da die Verschränkungen ganz eng sind und wenn dann Druck vielleicht auch über den Verlag entsteht, weil der Verein besonders Anzeigenkunden, all diese Geschichten, ja, das ist dann teilweise schon auch schwer und da hat schon manch einer dann auch, der es versucht hat, aufgegeben, hat gesagt, okay, was soll ich mich hier aufreiben? Am Ende riskiere ich meinen Job. Also diese Dinge gibt es auch, es gibt diese Grauzonen. Aber es gibt eben in den Bereichen, in denen man dann bei den sogenannten Leitmedien unterwegs ist, gibt es natürlich genügend Leute, die auch anders könnten und auch ganz anders sprechen. es aber nicht tun. Ja? Und das ist eine Sache, die ich eigentlich permanent beobachte bis heute. Das setzt sich ja auch fort. Also man kann den Job schwierig gestalten oder man kann ihn sehr einfach gestalten. Mhm. Das sorgt dafür, dass dem Publikum immer noch ein Sport präsentiert wird, der viel heller strahlt, als es tatsächlich der Fall ist. Insbesondere auch, was das Innenleben vieler, vieler Athleten angeht.
Nun kamen Sie ja in den 90er Jahren nach München. Erst, Sie haben es gesagt, zur Abendzeitung, dann zur Süddeutschen. Es war die Zeit des großen Hooligan-Problems, zum Beispiel auch im Osten. Es gab die Doping-Skandale bei der Tour de France. Es gab immer mehr Kommerz bei der FIFA. Eigentlich war das ja auch eine gute Zeit für Sie, in diesem Moment einzusteigen, weil die Menschen eben angefangen haben, auch ein bisschen zu gucken, was passiert da eigentlich noch drumherum.
Das ist richtig. Also das ist, das hat natürlich gepasst von diesen Entwicklungen her. Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks, gerade hierzulande, ging es los. Das war dann auch ein wesentlicher Teil in diesen ersten Anfang der 90er Jahre meiner Beschäftigung. Die Aufarbeitung dessen, was im DDR-Sport los war. Also erst dann die Stasi-Unterlagen zugänglich wurden, als die atemberaubenden Dopingpraktiken, die ja flächendeckend alle Athleten erfasst hatten, ja mit staatlich entwickelten Substanzen offenkundig wurden. Und als es dann weiterging und man plötzlich die Andockstellen des westdeutschen Sports gesehen hat, was ja dann später in all diesen Krisen, Stichwort Universität in Freiburg und so weiter, also medizinische Abteilung, gemündet ist, das war mit einem Schlag dann da. Und mit einem Schlag hat das dann auch eine große Rolle gespielt. Und wie wichtig diese Themen sind und wie sie durchschlagen beim Publikum, habe ich immer wieder feststellen können, haben wir alle natürlich auch immer wieder feststellen können, wenn dann wirklich mal ein großer Baum umfällt. Also Stichwort Salt Lake City Affäre, IOC, wo der ganze Laden ums Haar zusammengebrochen wäre tatsächlich.
Wo irgendwelche Stipendien bezahlt wurden und so weiter.
Ja, wo alles Mögliche bezahlt wurde, ja. Also auch Cash-Leistungen, schöne Geschenke. Und der am meisten bietet, gewinnt halt am Ende. Aber mitspielen müssen natürlich alle. Das ist seit damals bekannt. Also das sind natürlich alles Themen gewesen, die dann durchschlagende Wirkung hatten. Und wenn ich erinnern darf, 2015, als das FBI in der Schweiz FIFA-Funktionäre aus dem Hotel hat abführen lassen, diese Bilder waren die Aufmacherbilder in den Nachrichtensendungen weltweit. Nicht nur bei uns in der Tagesschau, sondern weltweit. Und solche Kreise zieht das dann, wenn man mal sieht, was passiert. Und ich würde die Prognose wagen, dass wir sie innerhalb der nächsten 2 Jahre wieder sehen werden.
Solche Bilder?
Ja.
Was würden Sie sagen, woran erkennt man einen typischen Thomas Kistner-Artikel?
Ist schwer zu sagen. Aber was sicherlich fehlt, ist dieses Glorifizieren, ja, von Dingen, die da stattfinden. Ich bin auch kein großer Verfechter von Vorbildfunktionen im Sport. Ja. Also Sport an sich ist wichtig, ist eine Sache, die man betreiben muss. Aber Leute irgendwie auf ein Podest zu heben in einer Branche, die sehr, sehr schwierig ist, wo es auch schwierig ist, an die Spitze zu kommen. Übrigens auch als Athlet. Ja. Und ich kann nur eins sagen, 10% von dem, was man weiß, kann man publizieren. Den Rest kann man schlicht und einfach deswegen nicht veröffentlichen, weil die juristischen Implikationen zu groß wären. Also man kann nur präsentieren, was man hieb- und stichfest dann auch belegen kann. Was man aber weiß, ist natürlich viel mehr. Man kann viel damit anfangen. Es bildet aber auch eine innere Impression des ganzen Ladens ab. Und das sind teilweise auch Dinge, die für jedermann zugänglich sind, beispielsweise Goldman-Prinzip und solche Sachen wie olympische Athleten 10, 15 Jahre ihres Lebens für eine Medaille geben würden, ausgesprochen bei Erhebungen über Jahrzehnte hinweg, was natürlich klare Rückschlüsse nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch für eine vernünftig denkenden Menschen darauf zulässt, wie so jemand über Doping und die späteren Folgeschäden denkt. Wenn ich das Gold jetzt mitnehme, ist mir es doch wurscht, ob ich 75 oder 60 werde. Ne? So ein bisschen diese Denke ist da.
Und was treibt Sie an, Herr Kistner? Ist es auch der Wunsch tatsächlich, dass Sie was verändern mit Ihren Artikeln, dass Sie ein Umdenken bewirken in der Gesellschaft, Machenschaften aufdecken, die vielleicht auch irgendwann mal justiziabel werden? Was würden Sie sagen, ist Ihr innerer Antrieb bei dem, was Sie da machen?
Also wenn die Dinge dann in juristische Ermittlungen münden, das ist durchaus öfter mal der Fall, dann zeigt das ja, dass man auf dem richtigen Weg ist und da nicht so ganz schief gelegen ist. Also ich muss wirklich sagen, auch wenn das viele anders sehen in der Branche, es ist nicht der Antrieb da hier irgendwie ganz ruhig. Ich mache meinen Job ganz einfach. Ich kann ihn nur so machen und nicht anders. Und wenn die Arbeit vorbei ist, dann tauche ich da auch auf, wieder aus dieser ganzen Mischpoke. Also als Beispiel.
Sie träumen nicht von der FIFA.
Ich träume nicht von der FIFA. Meine Frau könnte Ihnen heute noch nicht den Unterschied zwischen FIFA und IOC erklären. Und das ist vielleicht ein wesentlicher Hinweis, gerade im Journalismus. Ich bin in meinem Umfeld, bin auch oft mit einem langjährigen Freund in Südamerika unterwegs, auch der keinsterweise sportaffin. Also ich bin in meinem Umfeld eigentlich mit Leuten zugange, die gar keinen Draht dazu haben, gar keine Verbindung. Und das ist sehr, sehr hilfreich, weil man muss es ablegen. Also man hat jetzt nicht jemanden, der dann beim Abendessen sagt, oh, Mensch, was hast du heute geschrieben und wie geht's da weiter und all diese Dinge, sondern das ist gar kein Thema.
Vorbei.
Es ist vorbei und das ist gut so.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Thomas Kistner liebt den Amazonas.
Ja, wo kommt diese Liebe her, Herr Kistner?
Der Amazonas ist also für mich ein absoluter Magnet. Das ist was, was einen nie wieder loslässt, wenn man es wirklich mal erlebt hat. Ich bin seit Anfang der 80er mit einem Freund, ich habe es schon mal angesprochen. Damals haben wir auch eine Zeit lang in Rio de Janeiro gelebt und seit damals eigentlich Südamerika-affin. Und wir sind immer wieder nach Südamerika gegangen, haben dann peu à peu die ganzen Länder bereist, mit jedem Trip eins mehr oder zwei. Und wir sind gerade zurück jetzt. Letzte Woche kamen wir gerade wieder aus Brasilien zurück.
Sind auch braun gebrannt.
Am Ende blieb dieser riesige Fleck in der Mitte, so groß wie von Portugal bis zum Ural. Und dieser Wald, in dem man sich zur damaligen Zeit, Ende 80er, Anfang 90er, noch viel weniger reingetraut hat, als das heute der Fall ist. Heute ist es ja insofern kein Problem, weil bestimmte Gegenden längst erschlossen sind von Reiseagenturen und man da natürlich dann gut geguidet auf ausgetretenen Amazonaspfaden dann da mal 2 Stunden durch den Wald marschiert.
Aber es gibt auch Abenteuer zu erleben.
Es gibt Abenteuer zu erleben. Die gibt es im Übrigen auch heute noch. Ich war auch schon im März da mit meinem Sohn. Ich bin schon zweimal jetzt in diesem Jahr da gewesen und wir haben nochmal ein richtiges erlebt, als wir mit einem Guide uns dann doch ein bisschen im Wald verirrt haben oder der Guide mal zwischendrin ein bisschen die Orientierung verloren hatte. Da hat es mich dann mal schon mal kurz gestochen, weil mit dem Kumpel ist es das eine, da ist jeder für sich, aber mit dem eigenen Sohn kriegt man dann plötzlich ein ganz anderes Gefühl, wenn ausgerechnet jetzt hier irgendwas vielleicht ein bisschen schief geht. Also es ist ein Abenteuer schon, wenn man wirklich in den Wald reingeht und sich dann auch mit hin und wieder mal mit der Machete irgendwo durchhauen muss, weil es anders nicht geht. Dann ist es eine Sache, die einen völlig umfängt. Man ist wirklich in einer anderen Welt, also auch im Kopf in einer völlig anderen Welt, weil man sich völlig anderen Dingen beschäftigt, weil man die Kraft der Natur bei jedem Schritt spürt, bis hin zum Atmen. Also die körperlichen Herausforderungen, aber natürlich vor allem diese Faszination, in einer Welt zu sein, die immer noch existiert und gar nichts mit unserer Welt zu tun hat. Das war das, was...
Aber es ist so ein bisschen wie bei den Sportverbänden. Es ist auch eine nebulöse Welt. Man kommt oft nicht mal mit der Machete durch, wenn man irgendwas rausfinden will. Und es bleibt verwunderlich, was man da so trifft.
Das herrscht Machetenverbot. Aber die hat eine klare Anbindung an die reale Welt, an die Wirtschaft und an die politische Welt. Nee, das ist wirklich eine ganz andere Welt. Und da wir also wirklich schon auch noch in den 90ern, als es dann auch noch unentdeckte Stämme gab, viele Gebiete einfach gar nicht bereisbar waren und man dann natürlich vielleicht mal, was weiß ich, 20, 30 Kilometer reinging, als da der große Kokainhandel auch noch stattgefunden hatte, war in den 90er Jahren da unten die Wiege des Kokainhandels ist in diesem Dreiländereck, in dem wir uns vor allem aufgehalten haben, Brasilien, Peru, Kolumbien. Und das war eine hochspannende Zeit, weil man mit diesen Dingen auch wirklich konfrontiert wurde. Also mal salopp gesagt, in den 90ern hätte ich Ihnen problemlos 100 Kilo Kokain besorgen können. Also ich hätte gewusst, wo ich sie besorge. Wäre schwieriger geworden, sie zu transportieren, aber auch dafür gibt es Wege dann. Aber das war so üblich. Also an einem Ort wie Leticia beispielsweise im Südzipfel von Kolumbien wusste jeder, wer da was hat und was macht. Und das ist eine Welt, die... Es war eigentlich immer so, vor solchen Reisen schläft man unruhig und sagt, warum gehst du das nochmal hin? Spinnst du? Das ist ja saugefährlich. In dem Moment, wo du da landest, wo du auch die Luft, die sehr speziell ist, also wenn man wirklich im Amazonas ist, einatmest, alles, ja, diese brutale Fülle und Dichte und Sattheit verspürst, ist es anders. Dann bist du da und du bist absolut alert, muss man sein. Ne? Aber es ist, ja, es ist was super positiv. Ich verstehe auch Menschen, die davor Angst haben und all diese Dinge, aber es ist faszinierend. Und was wir damals gemacht haben, sind Dinge, die man teilweise, ich habe auch ein Buch gemacht, die man nicht tun sollte, die teilweise auch ein bisschen leichtsinnig waren. Aber es ist gut gegangen und in der Rückschau sind das natürlich unfassbare Erlebnisse, die den Alltag tatsächlich total überstrahlen.
Aber irgendwann geht es zurück an den Schreibtisch und es geht wieder an die Recherche. Was sind Ihre Pläne, Herr Kistner? Wie geht es weiter mit Ihnen?
Also es gibt genügend Material. Mittlerweile ist es natürlich so, diese Arbeit ist ein Bohren im Bergwerk. Ja? Das sind ganz dicke Bretter, die man da zu bohren hat. Das geht nicht über Nacht. Es sind einige große Projekte in Vorbereitung. Das dauert seine Zeit, sowohl beim IOC, insbesondere aber auch bei der FIFA. Da tut sie eine ganze Menge.
Der Stoff Verband wird immer geliefert.
Der Stoff wird immer geliefert und wie gesagt, der Stoff ist filmreif, eignet sich dafür. Also ich hatte mit einem großen Streamingdienst schon vor der WM in Katar ein Get-Together. Die hatten überlegt, was sie machen, also die kritische Seite oder die Jubelseite mit dem deutschen Fußball. Sie haben sich für die Jubelseite nochmal entschieden. Das ging dann, wie wir wissen, ziemlich in die Hose.
Dann, da gab es nichts zu jubeln.
Dann wurde nur bis zum Gruppenende gejubelt. Aber das Ganze dreht sich. Also der Sport verträgt nicht mehr viele Skandale auf der obersten Ebene. Dass es unten immer wieder der Fall ist, das wird da mittlerweile wie eine weitere Sportart wegkonsumiert. Aber auf der obersten Ebene, da interessiert es dann doch. Und wenn man jetzt sieht, wie beispielsweise der große Kampf um Olympia ausbricht, das ist auch ein Thema in unserem Buch, weil eben Putin jetzt das IOC zentral angreift mit Gegenspielen und das auch durchziehen will. Man kennt ihn ja. Und wir dürfen nicht vergessen, auch nicht aus unserer westlichen Sichtweise heraus, das so einschätzen, als hätte der keine Chance. Ganz im Gegenteil. Er hat da durchaus die Möglichkeit, eine starke Gegenveranstaltung hochzuziehen, insbesondere weil er will BRICS-Spiele machen, er will Friendship Games machen, das entsteht, das findet auch statt. Und wenn es ihm gelingt, da mit Preisgeldern, denn die werden bei Olympia nicht gezahlt und deswegen denkt das IOC jetzt auch über Preisgelder nach, ja, mit Preisgeldern dann die ersten Stars an Land zieht, dann sind die Olympischen Spiele in höchstem Maße bedroht. Denn es geht letzten Endes auch bei Olympia nur um die paar Kernereignisse. Wirklich gerne schauen die Menschen jetzt nicht unbedingt Bogenschießen und all diese Dinge. Also das sind nicht die Knüller. Wenn ich in den Kernsportarten einige Stars habe, die große Leistungen vollbringen und das noch lieber, wenn sie 500.000 dafür kassieren vom Veranstalter, dann habe ich das Momentum für mich und dann gerät das IOC ins Wanken.
Sie werden dranbleiben und wir werden sicher wieder lesen können. Das war unser heutiger Gast, der Sportjournalist Thomas Kistner. Sein neuestes Buch Putins Oligarch ist beim Verlag DTV erschienen. Danke, dass Sie bei uns waren hier in 1:1 The Talk. Ja, und nachzuhören ist diese Sendung wie immer in der ARD Audiothek. Noch ein Tipp: vom 15. bis 19. Oktober findet in Nürnberg das BR Podcast Festival statt. Da können Sie Ihre Lieblingspodcasts wie 1:1 The Talk, Dark Matters, Lachlabor und so weiter live und hautnah auf der Bühne erleben. Tickets, Preise und Hinweise auf die Locations gibt's unter podcastfestival.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ihr Achim Bogdan.